Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Da 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 da.
Ja.
Da 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 da.
Das berühmteste Symphoniethema der Weltgeschichte. Ich glaube, das kennt wirklich jeder, oder?
Wahrscheinlich.
Ja. Der Beginn der 5. Symphonie von Ludwig van Beethoven, das ist deswegen, weil dieses prägnante Thema jeder kennt, die berühmteste Symphonie der Welt, die Symphonie schlechthin. Ich glaube, wenn man jemanden, der irgendwie weiß, dass es sowas wie klassische Musik gibt, auf die Frage Symphonie oder Beethoven anspricht, dann kommt genau das, was du jetzt gemacht hast.
Genau. Und jeder kennt dann vielleicht in unterschiedlichen Abstufungen, wie das Leitmotiv noch weitergezogen wird. Irgendwann da, 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 da.
Ja, genau.
Und irgendwann hört es dann aber auf, das Wissen. Und vielleicht weiß man dann auch noch, wenn man Glück hat, dass das die Schicksalssymphonie genannt wird.
Weil man über dieses Da-da-da-da gesagt hat, so pocht das Schicksal an die Pforten, hat angeblich Beethoven gesagt, stimmt sicher nicht, aber das heißt nicht, dass es keine Schicksalssymphonie ist, aber da kommen wir sicher noch drauf zurück.
Ja, aber das wäre eh meine erste Frage, warum heißt es denn Schicksalssymphonie?
Naja, deswegen, weil dieses prägnante Thema, glaube ich, niemand als irgendwie fröhliche Angelegenheit empfindet und vor allem schon gar nicht, wie du es ja auch schon angesungen hast, die Weiterentwicklung, denn das fängt mit diesem prägnanten Motiv an und dann wird dieses Motiv ja wirklich durch die Gegend geschleudert nach allen Regeln der Kunst.
Lieber Willi, was müssen wir denn über dieses Stück mal wissen?
Ja, also erstens müssen wir wissen, dass der Charakter, dieser stürmische, dramatische Charakter dieser Musik auch für die Zeitgenossen keineswegs eine Selbstverständlichkeit gewesen ist. Also noch nie hatte eine Symphonie so begonnen, noch nie ist sie so martialisch, stürmisch, unerbittlich weitergeführt worden, wie diese 5. Beethoven. Denn in Wahrheit, das, was wir jetzt gehört haben, ist der Anfang eines etwa 7 bis 8 Minuten dauernden Symphoniesatzes, der so gut wie überhaupt nie zur Ruhe kommt. Daher haben die Zeitgenossen das schon als etwas ganz Besonderes empfunden und haben gespürt, da wird offensichtlich eine sehr dramatische Geschichte erzählt, die etwas Schicksalhaftes hat, denn eine derartig gehetzte Situation, etwas derart Existenzielles, das von der Aussage her klar von jedem sofort dechiffrierbar war, dass es da um kein Faschingsfest geht, ist vorher nie komponiert worden. Wir müssen wissen, was muss man wissen, 1808 ist das in einem Konzert in einer sogenannten Akademie von Beethoven im Theater an der Wien uraufgeführt worden mit dem dortigen Orchester. Gleichzeitig mit mehreren anderen Stücken, vor allem aber gleichzeitig mit der Symphonie, die wir heute als Nummer 6 kennen, die Pastorale, die ja scheinbar das Gegenteil dieser Musik ist. Wenn wir denken, den Anfang der 5. haben wir gehört, wenn wir an den Beginn der Pastorale denken. Auch da kann man sagen, das geht so lyrisch weiter und hat auch einen Inhalt. Also Beethoven hat zwei Gegensätze, tatsächlich nicht nur gleichzeitig uraufgeführt, sondern auch gleichzeitig komponiert. Ursprünglich hieß sogar die Pastorale im Programm der Uraufführung von 1808 die Nummer 5 und die, die wir als Schicksalssymphonie Nummer 5 kennen, war die Nummer 6. Das hat sich dann durch die Drucklegung geändert. Also die fünfte Beethoven ist die fünfte Beethoven und das ist die dramatische und die Pastorale, das ist die sechste.
Ist er da einfach an zwei Klavieren parallel gesessen und jeden Tag ist er in der Früh aufgestanden und hat sich gedacht, was für eine Stimmung bin ich heute, an welchem Werk schreibe ich heute weiter?
Wahrscheinlich war es ein bisschen so. Zwei Klaviere hat er wahrscheinlich nicht zu Hause stehen gehabt.
Aber er hat am Klavier komponiert.
Also er hat sich am Klavier komponiert, ja. Wie viel er da noch gehört hat, weiß man nicht. Aber
kommt dazu, der war ja schon schwerhörig zu dieser Zeit.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also es ist vieles im Kopf vorgegangen, aber man weiß ja, dass er trotzdem am Klavier dreingedroschen hat zum Leidwesen der Nachbarn, um auch noch ein bisschen davon mitzukriegen und um das auch, er war ja ein bedeutender Pianist, um das in die Finger zu kriegen. Wenn er es in den Fingern gehabt hat, dann konnte er es quasi auch niederschreiben, nicht?
Da liegt jetzt natürlich auch die Interpretation nahe, dass das Schicksal, das hier an die Tür klopft, auch etwas mit seiner Taubheit zu tun haben könnte.
Das könnte leicht sein, wobei wir natürlich immer wahnsinnig vorsichtig sein müssen, denn wir kennen alle die Tatsache, dass wir dieser Krankheit inne geworden ist, hat er sein Heiligenstädter Testament geschrieben, tatsächlich in Heiligenstadt in Wien, damals vor den Toren der Stadt natürlich. Und dieses Heiligenstädter Testament ist das Protokoll einer Verzweiflung. Und gleichzeitig hat er die zweite Symphonie komponiert, die eine seiner strahlendsten, leuchtendsten, leichtesten Geschöpfe ist. Also man muss mit Zuschreibungen privater Natur immer sehr, sehr vorsichtig sein. Sicher ist, Beethoven kannte die Verzweiflung, die tiefe existenzielle Verzweiflung. Und natürlich fließt etwas davon in diese Musik ein.
Kurze Zwischenfrage, das Heiligenstädter Testament war einfach ein Testament oder heißt das nur so?
Nein, das war, ist quasi ein Testament, das
wem er was vermacht,
an seine Brüder und wo er aber eigentlich nur seiner Verzweiflung Ausdruck gibt.
Ja, aber der hat ja noch lang gelebt danach.
Gottlob.
Also so viel zu den Umständen, unter denen die Schicksalssymphonie komponiert worden ist. Jetzt will ich wissen, was ist denn musikalisch dazu zu sagen, vor allem zu diesen ersten vier schicksalsträchtigen Tönen?
Ja, dieses Da-da-da-da. Das ist ja vor allem einmal ein rhythmisches Motiv. Wir haben schon gehört, wie Beethoven es weiterentwickelt und er jagt es ja durch alle Register des großen Orchesters und die Intervalle, also das, was eigentlich eine Melodie ausmacht oder ein Thema, die ändern sich ununterbrochen. Das ist am Anfang eine große Terz und eine kleine Terz, es wird irgendwann einmal eine Quarte und eine Quinte, das ist ganz egal, manchmal ist es nur im Sekundenabstand. Das Wichtige ist, im Verlauf der Symphonie bleibt dann überhaupt nur mehr der Rhythmus über. Und der ist so prägnant, dass man ihn natürlich überall heraushört. Ich würde vorschlagen, vielleicht überlegen wir uns, warum diese Symphonie, die ja aus vier Sätzen besteht, ein großes Ganzes ist. Weil wir kommen ja bei Beethoven in eine Situation, dass wir grob gesagt die Sätze der Symphonie nicht mehr austauschen können. Bei vielen, vor allem den frühen Mozart-Symphonien, bei vielen, sagen wir auch mittleren Haydn-Symphonien, wäre es ganz einfach, einen langsamen Satz, der in der Tonart passt, aus einer Symphonie in die andere zu übertragen. Und dass wir sagen, das Andante, wir spielen das Allegro aus der Symphonie Nummer 54.
So ein Mix and Match.
Absolut, würde gehen, würde kein Mensch bemerken. Bei Beethoven geht das nicht mehr. Also wir können jetzt nicht den langsamen Satz der Pastorale an den ersten Satz der Schicksalssymphonie dranhängen. Also,
dann, sonst hast du in der Pastorale auf einmal ein da-da-da-da.
So ist es, weil Beethoven die Ideen, die ja seine Motive darstellen und auch dieses rhythmische Motiv, zieht er durch die ganze Symphonie durch. Und wenn wir die Entwicklungsgeschichte dieses Schicksalsmotivs, nennen wir es jetzt einmal so, dieses Rhythmus, durch die vier Sätze der Symphonie verfolgen, dann haben wir schon eine kleine Handlung, die diese Symphonie über alle vier Sätze zusammenhält. Machen wir die Probe aufs Exempel. Wir können das Schicksalsmotiv nachvollziehen, was im ersten Satz draus wird. Dasselbe Motiv, ganz eindeutig, kommt auch im Scherzo der Symphonie wieder.
Ja, Ja, das ist derselbe Rhythmus. Was ist ein Scherzo?
Scherzo ist meistens der dritte Satz. Also bei Mozart und Beethoven ist es ein Menuett, das ist der Tanzsatz. Und Beethoven hat daraus ein Scherzo gemacht. Das ist dann nicht mehr sehr tänzerisch, aber meistens ein etwas gespenstischeres, sehr heftig tänzerisch bewegtes Stück. Und in dieser Symphonie ist es ein gespenstisches Stück. Und da kommt eben im Fortissimo, in den Hörnern, wie wir gerade gehört haben, nur mehr der Rhythmus zurück.
Und der ganze dritte Satz ist dieses Scherzo?
Ja, ja. Das ist das Scherzo ist der dritte Satz. Und der entwickelt sich in einer sehr, wie schon gesagt, gespenstischen Weise. Wir erleben da eine Geschichte, dass da irgendwas passiert, wo man nicht genau weiß. Dieses Schicksalsmotiv, haben wir gerade gehört, ist immer da. Und plötzlich, das ist wie so eine geheime Versammlung, die zusammenkommt. Und dann ist dieses Schicksalsmotiv, es schwebt nur mehr ganz leise in der Oboe über einem Geflüster. Und aus diesem Geflüster, da sinkt dieses Papapapa, sinkt dann hinunter in den Bass und in die Pauken, erhebt sich dann der vierte Satz. Hören wir mal, wie das dann nur mehr, also wirklich nur mehr schemenhaft wahrnehmbar in den Pauken klingt. Jetzt sehen wir also, dass dieser Klopfrhythmus, dieser Schicksalsrhythmus, zieht sich durch die ganze Symphonie durch. Der hat irgendwas zu bedeuten. Wir haben im ersten Satz hat er alles dominiert, nahezu alles, da kommen wir vielleicht noch einmal zurück drauf. Im dritten Satz ist er da zuerst schicksalhaft noch einmal laut, dann geheimnisvoll im Hintergrund und dann passiert etwas. Im vierten Satz bricht plötzlich ein C-Dur-Sturm los, dass wir sagen, gut, wir haben das alles überwunden. Den Rhythmus haben wir noch nicht überwunden. Das Interessante ist, dass wenn man hört, wie dieser vierte Satz, dieses Finale, vorwärts getrieben wird, dann werden wir immer hören, dieses Bababam, 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 das ist immer da.
Glaubst du, ist es denn in Beethovens Sinne gewesen, dass man sich da so eine Geschichte überhaupt vorstellt, auch wenn wir die jetzt gar nicht konkret ausformuliert haben, sondern nur so vage das Schicksal klopft und irgendwie geht es geheimnisvoll zu? Kann es nicht einfach sein, dass Beethoven sich gedacht hat, ich mache da jetzt eine nette Fingerübung für meine Komponierseele und schau mal, ob ich mit vier Tönen eine ganze Symphonie machen kann?
Das ist das, was Komponieren heißt. Ja? Also das ist eine Technik, die er geerbt hat natürlich von Mozart und vor allem von Haydn, aus ganz wenigen Tönen die unterschiedlichsten Charaktere herauszulesen, gegeneinander auszuspielen. Und das geht dann in der Musikgeschichte weiter bis Bruckner und Brahms, vor allem Franz Liszt. Die erben das wieder alles von Beethoven und sehen, dass man aus einer kleinsten Zelle, die im Fall von Beethoven bei der Schicksalssymphonie halt sehr prägnant ist, wirklich alles herausholen kann. Und quasi auch das Schicksalhafte, das dieser Rhythmus am Anfang hatte, dass man den am Schluss zähmen kann. Und vom Da-da-da-dam, Da-da-da-dam, der das alles vorantreibt, erleben wir im vierten Satz die Umwandlung, dass plötzlich ein Thema kommt, wo dieses Da-da-da-dam gezähmt nur mehr eigentlich am Schluss des Motivs, am Schluss des Themas steht und dann das Fundament bildet für etwas anderes, für etwas Neues. So ist plötzlich dieser Schicksalsrhythmus etwas ganz Freundliches geworden und wird am Schluss, also am Schluss der Symphonie, dann wirklich dazu benutzt, um in ein explodierendes, positives Finale zu führen in einem rasanten Tempo. Also wir erleben, und das ist was, was du vorher gemeint hast. Natürlich ist es eine Fingerübung für einen Komponisten. Also Fingerübung ist gut, da muss man natürlich schon allerhand können, um aus dem Schicksalsmotiv des Anfangs eigentlich eine fröhliche Angelegenheit zu machen und die ganze Symphonie darauf aufzubauen, dass hier etwas Positives sich entwickelt. Und dazu ist jetzt natürlich noch was zu sagen, weil wir haben schon gesagt, aus einem Motiv, aus einem Thema quasi sogar das Gegenteil heraus zu entwickeln. Das haben wir in dieser Symphonie auch. Und wir haben ja immer wieder Dinge, wo wir das Gefühl haben, also gut, jetzt ist es gerade stürmisch und dann gibt es doch einen gewissen Hoffnungsschimmer. Im ersten Satz ist das nach ungefähr einer Minute, kommt diese, die wir schon angespielt haben, diese Entwicklung, diese Ausdehnung des Schicksalsmotivs in den Hörnern. Und daraus entwickelt sich ein scheinbar lyrischer Gegenentwurf, ein Hoffnungsschimmer, der folgendermaßen klingt. Dieses Thema, und weil wir schon bei Kompositionstechnik sind, dieses Thema entsteht in Wahrheit aus der Variante des Schicksalsthemas und des Schicksalsrhythmus. Und das geht folgendermaßen. Ich spiele das einmal auf unserem elektronischen Klavier da an. Ja?
Das ist doch der Big Ben.
Das ist der Big Ben. Also, und wenn wir es umdrehen, haben wir plötzlich... Und aus dem wird das lyrische Thema, das wir gerade gehört haben. So entwickelt sich aus der negativen Energie die positive Energie oder sagen wir zumindest die Ahnung der positiven Energie. Das ist im Kleinen im ersten Satz. Und wenn wir jetzt den stürmischen Charakter des ersten Satzes nehmen, wo sich dieses positive Thema einfach nicht durchsetzen kann, weil es von dem Schicksalsrhythmus einfach hinweggespült wird, dann haben wir den Gegensatz, wie das in den Symphonien meistens so ist, aus dem aufgeregten ersten Satz, dem folgt ein ruhiger zweiter Satz. Dem ist aber in dem Fall nicht ganz so, aber beinahe. Der zweite Satz beginnt folgendermaßen. Da hören wir also schon eine gewisse Hoffnung anklingen, dass es auch ruhiger im Leben zugehen könnte. Aber diese Musik entwickelt sich dann so, dass man das Gefühl hat, ja, aber ganz ohne Revolution wird es nicht gehen. Wenn wir diese Ruhe haben wollen, dann müssen wir auch ein bisschen aufbegehren. Und plötzlich kommt in dieser ruhigen Musik eine Steigerung und kommt in eine sehr martialische Angelegenheit hinein, wo man das Gefühl hat, aha, das ist zwar hymnisch, nicht mehr so hysterisch und negativ, aber das ist etwas, wo man schon aufstehen muss und etwas tun muss, weil wenn man nichts tut, bleibt so, wie es im ersten Satz war.
Es sind auch andere eingängige Melodien, abgesehen von dem kurz, 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 lang.
Ja, genau. Nein, man kann sich's schon merken. Also man merkt, dass da schon die Elemente gegeneinander stehen und vielleicht miteinander kämpfen oder als unterschiedliche Prinzipien vom Hörer und von den handelnden Personen sozusagen wahrzunehmen sind. Also wir haben auf der einen Seite diesen stürmischen, tragischen Schicksalsrhythmus und auf der anderen Seite etwas, wo wir sagen, ja, das kann man sich auch merken, das klingt aber freundlicher, aber wird nicht ganz ohne Zutun der Betroffenen, sagen wir es ruhig, ohne Revolution zu haben sein. Denn dieses Motiv, das wir gerade gehört haben, wenn das wieder abflaut, hören wir sofort wieder den Schicksalsrhythmus pochen. Das kommt dann so im Bass. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Wir haben am Schluss des Themas, des langsamen Satzes, also des Andantes, haben wir eine lyrische, freundliche, sympathische, melodische Floskel vernommen. Lassen wir wieder unser mechanisches Klavier ein bisschen spielen. Im vierten Satz wird daraus das folgende Motiv. Und das ist ein französisches Revolutionslied. Das haben die Zeitgenossen sehr, sehr gut gekannt. So gut, dass bei der Pariser Erstaufführung die ehemaligen Offiziere von den Sesseln gesprungen sind, wie sie das gehört haben, während der Aufführung und gesagt haben, das ist der Kaiser, das ist der Kaiser. Also wir wissen ja, dass Beethoven seine dritte Symphonie dem Napoleon gewidmet hatte, bevor er sich zum Kaiser gekrönt hat. Diese revolutionären Ideen, für die auch dieses Lied steht, die waren in seinem Kopf immer drinnen. Zensoren können Texte lesen, aber keine Noten. Daher müssen wir sagen, das, was Beethoven hier serviert, also wir haben diesen schicksalhaften Anfang der Symphonie, das ist die Gegenwart. Wir haben den zweiten Satz, wo es einen Gegenentwurf vielleicht gibt, eine Vision, die immer wieder gestört wird. Und wir haben den dritten Satz, wo man sagen kann, also da formiert sich vielleicht schon der Widerstand. Auch da kommt ja das Schicksalsthema dann immer groß. Und am Schluss liegt es, wie wir gehört haben, in den Pauken und geht in einem großen Crescendo in diesen Revolutionsgesang über. Damit ist sozusagen das alte Regime überwunden. Das ist nicht weit hergeholt bei Beethoven. Beethoven war ein großer Demokrat, war ein Anhänger der Republik, nicht des Kaisers Napoleon, aber der Ideen der Revolution. Und wenn das, was hier so schicksalhaft beginnt, in das Zitat eines allgemein bekannten Revolutionslieds mündet, das triumphal gesteigert zum Schluss der Symphonie führt, dann wissen wir plötzlich, was die Zeitgenossen inhaltlich bei dieser Musik empfunden haben können, wie sie sie dechiffrieren konnten.
Wenn sie eben dieses Lied gekannt haben. Jetzt verstehe ich, warum du vorhin auch gemeint hast, ja, es wird nicht ohne Revolution gehen. Ich war noch so, wo ist da, wo klingt da Revolution? Ich hätte das nicht gekannt.
Ja.
Also für mich wäre jetzt einfach nur klar gewesen, ja, ein Thema muss halt verschiedene Dynamiken annehmen, sonst wäre es ja fad. Man will sich das ja auch nicht, weiß ich, wie viele Minuten dauert diese Symphonie?
Naja, eine halbe Stunde ungefähr.
Ja, man will ja nicht eine halbe Stunde lang nur da hören.
Genau.
Also ist irgendwie klar, dass er da mal stiller, mal lauter, mal mehr auf die Pauke, mal mehr auf die Oboe oder wie auch immer gehen würde. Diese politische Interpretation, die du uns jetzt geliefert hast, ist die anerkannt oder ist das doch eher mehr ein Versuch, eine Interpretation?
Eine Arbeitshypothese Kritikers? Nein, das würde ich nicht sagen. Da es ein bekanntes Revolutionslied war, ist es für die Zeitgenossen ganz leicht zu dechiffrieren gewesen. Die haben schon genau gewusst, was er meint damit. Ja. Nur, es ist nicht wichtig für uns zu wissen. Denn das, was du jetzt gerade gemacht hast, war so eine kleine Analyse dessen, was Beethoven hier musikalisch macht. Und das begreifen wir auch ganz ohne Subtext. Wir müssen gar nicht wissen, dass das ein Revolutionslied ist. Wir begreifen ja im ersten Satz auch sofort, dass das hier etwas Schicksalhaftes ist. Von nichts kommt nichts. Also der Beiname Schicksalssymphonie, der hat schon seine Berechtigung.
Aber Schicksal kann ja alles Mögliche bedeuten.
So ist es. Eben, das ist es. Das Schicksal muss man annehmen, wie es ist. Und wenn ich eine schlechte Situation vorfinde, muss ich dafür Sorge tragen, dass sie sich verbessert. Und genau das macht diese Musik. Das begreife ich ganz ohne Napoleon, ganz ohne Revolutionslied, auch einfach nur, wenn ich die Musik so höre. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben hörend erschlossen, wie die Motive untereinander zusammenhängen oder wie sie quasi gegeneinander arbeiten und dass das, was im zweiten Satz da schon ganz sanft anklingt, am Schluss diesen strahlenden Sieg bedeutet, dass hören wir ja auch und dechiffrieren genauso, wie ich es jetzt gesagt habe, als strahlenden Sieg, auch wenn wir nicht wissen, dass es eine Revolutionshymne ist. Das ist ja auch ganz egal. Und deswegen ist diese Musik auch als absolute Musik unter Anführungszeichen so perfekt gebaut, weil sie eben handwerklich auf ganz wenigen Zellen beruht. Das, was du zuerst gesagt hast, die Kompositionstechnik ist das. Er macht aus ganz wenigen Elementen eine große, architektonisch stimmige Angelegenheit. Er stellt einen Riesenbau hin, den wir inhaltlich auch begreifen und gar nicht anders begreifen können. Das hat nur am Rande mit der Revolution oder mit revolutionären Ideen zu tun, sondern das ist das, was man bei dieser Symphonie von Anfang an immer postuliert hat. Das geht durch Nacht zum Licht. Und so kann man die Symphonie seit 1808 dechiffrieren, so hört man sie und man wird immer irgendwie erhoben rausgehen, außer sie haben sehr schlecht gespielt.
Jetzt frage ich dich, was hast du gewusst, dass man diese Symphonie auch als Friedenssignal durchaus schon gedeutet hat?
Ja, weil der Rhythmus von den Alliierten verwendet worden ist.
Genau,
nicht? Ja.
Genau. Also jetzt ein Funfact für alle Zahlenspieler. Die fünfte Symphonie, die Ziffer 5 im Römischen ist ja ein V. Und V für Victory haben die Engländer im Zweiten Weltkrieg gerne als Losung verwendet. Und wenn man das V im Morsecode ausdrücken will, dann ergibt sich dabei genau kurz, 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 lang. So begannen dann zum Beispiel BBC-Sendungen im Zweiten Weltkrieg.
Also durch Nacht zum Licht, zum Sieg, ist in jedem Fall richtig bei der Symphonie, egal von welcher Seite man es betrachtet, offenbar.
Und es zahlt sich offenbar aus, die halbe Stunde da durchzuhören, weil das Motiv nicht gleich vorbei ist. Das kommt wieder.
Das kommt ununterbrochen wieder und das ist es eben und das haben wir jetzt ein bisschen so durchgezogen und ich würde ja vorschlagen, dass wir uns zum Abschluss den Schluss des ersten Satzes noch einmal anhören, nach allem, was wir jetzt wissen. Denn es geht darum, dass das Individuum, das offenbar leidende Individuum, sich irgendwie freischlagen muss. Und jetzt kann man sagen, das bildet man sich ein, bildet man sich wahrscheinlich nicht ein. Du hast lustigerweise vorher, ohne zu wissen, was jetzt kommt, die Oboe erwähnt. Genau die Oboe ist im ersten Satz dieser fünften Beethoven das Symbol des einzelnen, wahrscheinlich in dem Fall leidenden Menschen. Wir müssen uns vorstellen, dieser Schicksalsrhythmus wird uns 7,5 Minuten ununterbrochen um die Ohren geschlagen. Er löst sich in der Mitte des ersten Satzes beinahe schon auf, weil da zerbröselt Beethoven dieses Thema, dieses Motiv bis hin zum einzelnen Ton. Da bleibt wirklich immer nur ein Ton über, den sich Bläser und Streicher gegenüber stellen und dann plötzlich explodiert dieses Gemenge wieder und es kommt die Reprise, das heißt, es kommt der Anfang wieder. Aber in dem Moment, wo der wieder anfängt, hält die Musik plötzlich inne und wir erleben in diesem ganzen Tohuwabohu eine individuelle Stimme. Und das ist ein Solo der Oboe, das man dort überhaupt nicht erwarten würde und wo man merkt, Moment mal, also da sind ja noch ganz andere Ebenen im Spiel. Und aus dem heraus hören wir dann plötzlich das, was folgt, ganz anders und wissen vor allem, dass wenn der Symphoniesatz jetzt so stürmisch zu Ende geht, das kann noch nicht alles sein. Denn quasi diese Oboe, diese einzelne menschliche Stimme, die muss irgendwie noch erlöst werden. Und davon handeln dann die anderen drei Sätze.
Das war der Schluss des ersten Satzes der 5. Symphonie von Beethoven, Schicksalssymphonie. Und das ist auch der Schluss der heutigen Folge von Klassik für Taktlose.
Ja, und ich glaube, wenn man das gehört hat und alles, was wir vorher gesagt haben, dann weiß man, so kann die Symphonie nicht aufhören. Nicht? Da müssen noch mehrere Sätze zur Auflösung des Rätsels folgen.
Aber wir hören ja auch nicht auf. Wir kommen wieder in 2 Wochen wieder. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind und uns zuhören. Vielen Dank einstweilen jetzt mal fürs Zuhören. Und wenn Sie uns gerne Anregungen schicken möchten, Feedback, Lob, Kritik, wir freuen uns über Zuschriften aller Art, podcast@diepresse.com.
Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.